Guten Morgen und ich spreche noch ein Gebet. Gott, ich möchte danken für den Morgen, möchte danken, dass du hier bist und ich wünsche mir von Herzen, dass du zu uns sprichst. Schieß, wo wir das Vertrauen in dich, in das Leben, in das Gute verloren haben und ich möchte dich bitten, dass du uns neu aktivierst, dass du uns neu herausforderst, ermutigst. Für das, was auch in der Woche jetzt ansteht. Und ich möchte dich bitten, dass du die Worte, die heute in der Predigt fallen, dazu gebrauchst. Amen. Ja, wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Und zwar mit dem einfachen Titel Mach was draus. Mach was draus. Und diese Serie soll eine Einladung an dich sein, Verantwortung für deine Gottesbeziehung oder deine Gottessuche, je nachdem, wo du dich siehst, zu übernehmen. Selbst Verantwortung zu übernehmen. Eine Einladung, deine Gottesbeziehung nicht im Zufall zu überlassen. Auch die Zeit, die du hier im Kontext von Gemeinde verbringst, nicht im Zufall zu überlassen, sondern es wirklich zu nutzen und eben etwas daraus zu machen. Ich denke, es gibt zwei Art und Weisen, wie man Kirche, wie man auch die FEG Markt Schwaben hier verstehen kann. Einmal kann ich Kirche als eine Serviceeinrichtung verstehen. Als eine Serviceeinrichtung für meine geistlichen und sozialen und spirituellen Bedürfnisse, wo ich letztlich erwarte, dass ich gut und ausreichend bedient werde. Oder ich kann Kirche und Gemeinde verstehen als eine Art Werkstatt oder Fitnessraum, und damit als eine Umgebung, die letztlich dafür da ist, dass ich selbst aktiv werde. Dass mir Geräte gestellt werden, die ich gebrauchen kann, um selbst Gott zu dienen und meinen Glauben zu entwickeln und zu vertiefen. Die erste Sicht, Kirche als Serviceeinrichtung, fördert so eine Haltung des Nehmens, des Konsumierens und damit natürlich auch des Bewertens und Kritisierens. Vor allem, wenn die Serviceleistung nicht so ganz meinen Wünschen entspricht. Die zweite Sicht, Kirche als Werkstatt oder Fitnessraum, steht für eine Haltung des Agierens, des Selbermachens, des Tuns, steht dafür, dass ich selbst aktiv werde für andere und für meine eigene Gottesbeziehung. Und ich denke, wir alle gehen mal durch die eine und durch die andere Phase. Das ist nicht so schwarz-weiß, dass man sagen könnte, okay, Kirche darf immer nur das eine sein oder das andere sein. Es gibt immer wieder Phasen im Leben, da brauchen wir einen Ort, wo wir einfach mal sein können, auch einfach nur aufnehmen können, weil einem vielleicht die Kraft fehlt, man sie vielleicht auch aufgerieben hat. Und dann braucht man eben einen Ort, wo man tanken kann, auch mal kritisch sein darf, auch erst mal sehen darf, was geht da eigentlich ab. Und das für soll hier natürlich auch Platz und Raum sein. Aber das Ziel ist, dass wir, wenn wir hier Wurzeln schlagen, einen Schritt weiter gehen. Das Ziel ist, dass du deine eigene Leidenschaft für deine Verbindung mit Gott entwickelst und dann die Gemeinde hier als eine Art gemeinschaftliche Werkstatt verstehst, wo du zusammen mit anderen Selbstverantwortung für deine Beziehung mit Gott und auch hier für Gemeinde übernimmst. Wo dir nicht alles mundgerecht irgendwie aufbereitet wird, wo du auch hier in den Gottesdienst reinkommst und selbst wenn es nicht hundertprozentig die Lieder sind, die dir irgendwie reinpassen, es auch nicht unbedingt hundertprozentig das Thema ist, was dich gerade abholt, dass du trotzdem was draus machst, weil du Nutzen davon hast und weil du Nutzen davon haben möchtest. Und ich habe noch ein Bild für euch, das in diesem Zusammenhang irgendwie aus meiner Sicht besonders passt, nämlich einfach die Frage, ist Kirche, speziell die FEG Markt Schwaben, für mich eigentlich eher wie ein gutes Restaurant oder eher wie ein Kochstudio? Ist die Gemeinde hier für mich eher wie ein gutes Restaurant, wo ich erwarte, dass man mir gute geistliche Nahrung serviert? Oder verstehe ich die FEG Markt Schwaben eher wie ein Kochstudio, was dazu da ist, dass ich selbst für meine Alltagssituation kochen lerne? Oder auch für mich und die anderen, die dann da sind, etwas zubereite. Man kann, wie gesagt, eine Kirche in beide Richtungen verstehen. Und in beiden Varianten geht es ja auch um Essen, um die Freude am Essen, übertragen, um die geistliche Nahrung, die Freude an Gott. Aber in einem guten Restaurant setze ich mich eben hin und werde bedient. Und wenn es ein Sterne-Restaurant ist, dann will ich nicht nur bedient werden, sondern will ich auch gewowt werden. Ja? Ich will beeindruckt werden, vom Küchenchef und seinem Team, übertragen vom Pastor und der Leitung. Und wenn der Chef und das Team gut sind, dann gibt es eine gute Bewertung, dann komme ich auch gerne mal wieder, dann bin ich auch bereit, ein Premium dafür zu bezahlen. Ja, übertragen, die Gemeindearbeit durch Spenden finanzieren. Und wenn ich genug Aufmerksamkeiten aus der Küche bekomme, naja, dann wird es vielleicht sogar zu meinem Stammrestaurant. Ein Kochstudio ist etwas völlig anderes. Auch da geht es um wunderbares Essen. Auch da gibt es einen Koch und Team, die schon mal was vorbereitet haben. Ja, ich habe heute Morgen zum Beispiel schon ein bisschen was geschnippelt an der Vorbereitung der Predigt. Das Kochstudio ist aber was grundsätzlich anderes. Weil man da eben gemeinsam kocht. Weil man für sich und auch für die anderen kocht und weil man was lernt für die nächste Woche und sich das Essen nicht nur an den Platz bringen lässt. Ich glaube, ihr versteht dieses Bild. Und diese kleine Predigtserie zielt eben darauf ab, eher die Linse des Kochstudios zu pflegen, denn die andere Linse, die des Restaurants, ist, glaube ich, geläufig. Und in so einer Gemeindegröße, die wir hier auch haben, da ist es leicht, immer einfach so an den gedeckten Tisch zu sitzen. Und deswegen lohnt es sich eben, diese Linse des Kochstudios so zu kultivieren und wirklich diesen Titel zu beherzigen, mach was draus, koch mit. Und damit kommen wir jetzt zu diesem Bibeltext von heute. Und dieser Text ist nicht irgendein Text, sondern besonders die ersten beiden Verse, Römer 12, 1 und 2, die werden in bestimmten christlichen Kreisen ganz viel gelesen und betont. Wenn du in irgendeiner christlichen Szene aufgewachsen bist, wo persönlicher Einsatz und Hingabe an Gott betont worden sind, hast du mit Sicherheit diesen Text schon mal gehört und gelesen. Ich habe ihn auf jeden Fall schon öfter gehört. Ich bin schon seit ich klein bin, auch als Jugendlicher in Gemeinde unterwegs. Ein Text, der oft gelesen wird, weil es um die Hingabe geht, sich für Gott einzusetzen. Gebt eure Leiber als ein Opfer, was Gott gefällt. Und damit ist es ja nicht nur irgendwie ein Text aus dem Römerbrief, gibt es auch so Stellen, wo er einfach irgendwelche Grußlisten hat. Nein, es ist ein durchaus wichtiger Text. Aber leider ist es gleichzeitig auch ein Vers oder ein Text, von dem ich sagen kann, und manche von euch haben das wahrscheinlich auch erlebt, Verse, die oft missbraucht und fehlgedeutet wurden. Fehlgedeutet, um eine falsche und druckhafte Vorstellung vom Glauben zu verbreiten. Und die dann Paulus sozusagen in den Mund zu legen. Ich rede da gleich noch mal ein bisschen mehr davon. Und weil es oft missbraucht wird, freue ich mich eigentlich, heute noch mal über diesen Vers zu reden. Diesen Text noch mal genauer anzuschauen und diese zentralen Verse für uns noch mal neu zu begreifen. Sie nehme ich als eine wirklich positive und tolle Ermutigung, zu einem aktiven Glauben zu lesen. Als eine wertvolle Ermutigung, uns Gott immer wieder hinzugeben und das eigene Leben von ihm her zu denken und zu leben. Und ich habe heute, wie so oft, drei Überschriften: die richtige Reihenfolge, der eigentliche Aufruf und die praktische Umsetzung. Konzentrieren wir uns mal auf den ersten Vers. Das Verständnis dieses ersten Verses hängt stark davon ab, ob wir die Reihenfolge der ersten oder der einzelnen Teile richtig hinbekommen. Und damit meine ich, dass wir klar bekommen, was in diesem Vers als erstes gesagt wird und was dann folgt. Denn man kann diesen Vers sehr leicht falsch verstehen, wenn man an den Anfang des Verses, an den Anfang der Sinnkette unsere eigene persönliche Hingabe setzt. Wenn man hier liest, gebt euch Gott als ein Opfer hin, so als erste Botschaft. Dann zweitens ein Opfer, was gut genug ist, damit es Gott gefällt. Und wenn es Gott gefällt, dann seid ihr angemessen. Dann habt ihr einen angemessenen Gottesdienst, dann seid ihr okay im grünen Bereich. So wird dieser Vers häufig gelesen und gepredigt. Dass der Sinn in diesem Vers eben losgeht, dass du dich volle Kanne einsetzt. Voll zur Verfügung stellst. Und zwar so, dass es heilig und Gott gefällig ist. Und wenn du das schaffst und machst, dann bist du angemessen. Das ist das, was Gott von dir möchte. Wenn man den Vers so liest, dann kreiert man natürlich ein ganz klassisches, leistungsbasiertes System. Weil es beginnt dann eben mit einer Ermahnung zur Leistung, nämlich zu dieser vollen Hingabe. Dann kommt das Prüfungskriterium, ist es heilig, ist es Gott wohlgefällig? Und wenn ja, dann okay, grüner Bereich angemessen. Ein klares, leistungsbasiertes System. Und was dieses Verständnis so missbräuchlich macht, ist, dass es hier in diesem Text ja nicht um irgendeinen Führerschein geht, den man sich erprüfen soll, oder um irgendeine x-beliebige Klassenarbeit, sondern es geht beim Glauben und der Verbindung mit Gott ja um so viel mehr. Um mein ganzes Leben und wie ich mich in der Tiefe oder in die Tiefe meines Selbst verstehe. Bei dieser Sache mit Gott geht es um diese ganz existenziellen Fragen, um meinen Selbstwert vor Gott, um existenzielle Annahme und um wirklich die Grundlage meiner Persönlichkeit. Und wenn da hinein, bis in die Tiefen der Seele, jetzt so ein Leistungsprinzip hineingelegt und hineingepredigt wird, dann ist das Ergebnis ein erheblicher Schaden. Ein ganz zerstörerischer Druck. Weil dann hast du immer am Grunde deiner selbst die nagende Frage, habe ich eigentlich wirklich genug getan? Bin ich wirklich heilig genug und Opfer genug? Habe ich mich wirklich genug hingegeben? Und das kann man nur so lange durchhalten, bis es einem irgendwann reicht, wenn man Glaube und Kirche hinter sich lässt. Ein Ausweg, den viele in ihrer Biografie auch gehen. Genau aus diesem Grund. Also da steckt eine große Drucknummer und Unsicherheit drin und es ist die typische Art und Weise, wie dieser Vers oft falsch und auch destruktiv gelesen wird. Dass man sagt, alles beginnt mit deiner Hingabe und mit deiner Leistung. Der Punkt ist, das ist nicht die Reihenfolge in diesem Vers. Und nicht die Logik in dem Vers und auch nicht die Logik im Neuen Testament. Auch nicht im Alten Testament. Sondern die wirkliche Reihenfolge in diesem Vers, womit es wirklich losgeht, ist die Barmherzigkeit Gottes. Ich habe euch den Vers hier vorne eingeblendet. Schaut euch das nochmal an. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Damit geht es los. Im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes. Das ist das Erste, was gesagt wird. Das erste Glied, der Auslöser, die Basis. Und was ist die Barmherzigkeit Gottes? Ich glaube schon allein dieses Wort an sich, wenn man es im Deutschen hört, kommuniziert, dass es genau das Gegenteil ist von so einer kleinkarierten, peniblen Prüfung, ja, ob du jetzt auch wirklich in allen Bereichen dich gut genug hingegeben hast. Und wenn man dann noch weiter in der Bibel schaut, dann merkt man, die Barmherzigkeit Gottes wird ganz oft als Synonym gebraucht in einem Atemzug mit Gottes Güte und Gottes Gnade und Gottes Erbarmen. Und was ist die Gnade und die Güte Gottes im Konzentrat? Es ist diese unglaublich gute und ich glaube letztlich auch transformierende Nachricht, dass Gott uns annimmt und sogar schätzt und mag, obwohl wir es oft nicht verdienen. Wir hatten es auch in einem Lied gesungen. Die gute und transformierende Nachricht, dass Gott uns annimmt und sogar schätzt und mag, obwohl wir es oft nicht verdienen. In Titus 3, Vers 5 schreibt Paulus, dass Gott uns angenommen hat, Zitat, uns selig gemacht hat, nicht aufgrund bestimmter gerechter Taten, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Nicht aufgrund besonderer Hingabe, die wir geleistet hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und in einem alttestamentlichen Zitat, Klagelieder 3, Vers 23, da wird gesagt, dass genau diese annehmende Barmherzigkeit Gottes für uns mit unserem durchwachsenen Leben jeden Morgen neu ist. Jeden Morgen. Immer wieder neu. Einfach unerschütterlich. Egal, was wir tun. Aber am besten zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes natürlich im Kreuz. Denn im Moment des Kreuzes haben wir diese zwei super kraftvollen Aussagen Jesu. Zum einen, als Jesu dann wirklich am Kreuz leidet, aufs Schlimmste misshandelt und gepeinigt wird, durch die Leute damals und im erweiterten Sinn auch durch unsere Schuld, wie wir das auch oft in Liedern bekennen. Gerade in diesem Moment sagt Jesus was sehr Beeindruckendes. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer würde das sagen in so einem Moment? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Natürlich wussten die Leute, was sie tun. Und natürlich wissen wir oft, was wir tun. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen. Und wenn das damals sogar seinen Peinigern am Kreuz sagt, wie viel mehr können wir uns das zu eigen machen, dieses Wort zu hören, Vater, vergib ihnen. Barmherzigkeit. Und dann noch das andere große Wort am Kreuz, wo Jesus ruft, es ist vollbracht. Es ist fertig. Es ist abgeschlossen. Und das ist ja nicht nur in Bezug auf die Leiden gemeint, dass die jetzt zu einem Ende kommen, sondern es ist so viel größer. Es ist nämlich alles vollbracht, was wir jemals brauchen könnten, um vor Gott gut dazustehen. Das ist vollbracht. Alles, was irgendjemand tun könnte, um mit Gott ins Reine zu kommen. Alles vollbracht. Und das heißt, nichts, was du Positives tun kannst, kann noch etwas hinzufügen. Und nichts, was du Destruktives tun kannst, kann noch etwas wegnehmen. Es ist einfach vollbracht. Fertig, abgeschlossen. Das ist diese Barmherzigkeit, um die es hier geht. Und deswegen kann Paulus ein paar Verse vorher in Römer 9, 16 zu voller Überzeugung schreiben, ob du angenommen bist von Gott, liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern es liegt an Gottes Erbarmen, an seiner Barmherzigkeit. Also was bedeutet Gottes Barmherzigkeit? Sie bedeutet, dass Gott dich annimmt, egal was du tust. Egal, was du tust, ist eigentlich hart zu sagen. Und es klingt in unseren Ohren erstmal auch irgendwie falsch. Aber es bedeutet, egal, ob du besonders gut bist oder nicht, du kannst deine Barmherzigkeit nicht verändern. Nicht erschüttern. Und kommen wir damit jetzt wieder zu Römer 12, 1 zurück, denn dann steht da Folgendes. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, übersetzt angesichts der Tatsache, dass nichts, was du tust, die Annahme und Liebe Gottes für dich verbessern oder verschlechtern kann. Im Licht der Wahrheit, dass alles schon vollbracht ist. Im Licht, dass du bereits völlig gut vor ihm dastehst. In diesem Licht ermahne ich euch, schreibt Paulus, euch ganz und gar Gott hinzugeben. Angesichts dieser Wahrheit ermahne ich euch, euch Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist die Reihenfolge. Damit beginnt die Sinnkette. Und das verändert natürlich alles. Es verändert den ganzen Vers. Denn das bedeutet, bei dieser Ermahnung hier in Römer 12 gibt es letztlich keinen Druck. Es gibt keinen Druck, denn es gibt keine Konsequenz, wenn nicht. Und wenn du jetzt instinktiv sagst, und das ist ja unsere normale menschliche Reaktion, what? Keine Konsequenz? Wieso sollte sich denn irgendjemand den zweiten Teil des Verses anhören? Wieso sollte sich dann jemand überhaupt jemals Gott hingeben? Wenn wir so denken, möchte ich zurückfragen, gibt es denn keine andere Motivation als Druck? Kennen wir keine andere und bessere Motivation zur Veränderung als den Druck durch Konsequenzen? Wie ist es denn in unseren wichtigen zwischenmenschlichen Beziehungen? Ist Druck das, was es da bringt? Okay, wahrscheinlich ist manchmal Druck kurzfristig nötig. Ja, wenn jemand völlig ausrastet und eskaliert, da kann Druck schon mal hilfreich sein. Aber wenn es um eine richtige Veränderung geht, wenn zum Beispiel du in deiner Partnerschaft etwas Langfristiges von deinem Partner möchtest, hast du das jemals durch Druck erreicht? Also ich meine jetzt, ohne dass die Beziehung auch Schaden genommen hat. Oder wenn du etwas Wichtiges von einem engen Freund möchtest, geschieht es wirklich, indem du ihn so richtig unter Druck setzt? Oder selbst bei einem Mitarbeiter, bei einem Angestellten, also dem man ja auch sogar noch Geld dafür bezahlt, dass er arbeitet, der aber vielleicht in der Hierarchie unter dir ist, wenn du den in 5 oder 10 Jahren immer noch in deinem Team haben möchtest, also langfristig mit ihm arbeiten möchtest, ist dann Druck mit Konsequenzen die effektivste Art und Weise, wie du ihn auf Dauer zu einer Performance bringst? Ich glaube, wenn der nur ein bisschen denkt wie du, dann kündigt er, sobald er ein besseres Jobangebot bekommt. Weil er keinen Bock hat, immer nur in den Hintern getreten zu werden ohne das Gefühl zu haben, dass er hier im richtigen Ort ist, ja, dass er erstmal angenommen ist und dass es gut ist, dass er da ist. Meine Erfahrung ist, Veränderung passiert da, wo ich ermahnt werde, nicht unter Androhung von Verlust der Liebe, sondern auf der Basis von Liebe und mit Zusicherung von Liebe. Wo mir jemand zeigen kann, dass er wirklich an mir interessiert ist und ich wirklich sicher bin in dieser Verbindung. Wo es nicht darum geht, mich fertig zu machen oder Macht auf mich auszuüben oder mich bei meiner Performance zu bemessen und dann vielleicht, sondern einfach darum, dass ich selbst vorankomme und sicher bin in dieser Verbindung. Und das ist eine ganz andere Motivation, weil es ja auf einer ganz anderen Basis steht. Und alles, was hier in Römer 12 gesagt wird, beginnt mit dieser unerschütterlichen Basis. Der Basis der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Und damit geht es hier in Römer 12 um eine Ermahnung der Liebe und des Vertrauens und der Großzügigkeit, die gerade dadurch funktioniert. Ja, nicht trotz Barmherzigkeit, sondern durch Barmherzigkeit. So wie die Luther 2017 es auch passend übersetzt, durch die Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch. Damit geht's los und daraus fließt dann der weitere Anspruch Gottes auf unser Leben, auf unsere Hingabe, in der wir dann eben auch gerne einschlagen können und werden. Wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes überlesen, sie streichen oder nur als so eine nette Floskel erkennen, wird dieser Vers zu einem unerreichbaren Anspruch, zu Druck und letztlich zum Gegenteil von dem, was er eigentlich sein möchte. Ich persönlich möchte im Licht der Barmherzigkeit Gottes leben. Und ich glaube, im Angesicht seiner Barmherzigkeit kann ich vieles tun, kann sich auch viel in meinem Leben tun. Im Licht seiner Barmherzigkeit bin ich bereit, mich zu verändern. Bin ich gerne bereit, zu performen, mein Bestes zu geben? Bin ich gern bereit, mir auch mal harte Fragen gefallen zu lassen? Im Licht der Barmherzigkeit super gerne. Und als FEG Markt Schwaben sind wir eine Gemeinde, die im Licht von Gottes Barmherzigkeit lebt und die im Licht von Gottes Barmherzigkeit auch agieren möchte. Wenn du hierher kommst, sollst du das hören, sollst du das schmecken und sollst du das spüren. Das, was man so leicht überliest, das soll hier die Basis sein. Wir sind eine Gemeinschaft im Licht der Barmherzigkeit Gottes. Und wo wir das nicht sind, da möchte ich uns ermutigen, dass wir es werden. Schauen wir uns als Zweites noch an, was der eigentliche Aufruf ist. Und die Antwort ist, Zitat, wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen als ein Opfer. Und das ist natürlich jetzt kryptisch. Was soll das heißen, uns als ein Opfer zur Verfügung zu stellen? Klingt irgendwie martialisch, mich erinnert es ein bisschen an die Serie Vikings, in der die Nordmänner hin und wieder ihren Göttern Menschen opfern. Kommt mal in einer Serie, also in einer Folge auch die Frage, wer möchte sich jetzt an der Stelle opfern? Und dann melden sich alle einfach irgendwie schräg. Klingt vielleicht auch bei dem einen oder anderen nach Nahem Osten und sich irgendwie einem fanatischen Kram anschließen und sich dann aufopfern. Der Punkt ist hier natürlich überhaupt nicht gemeint. Und man kann das allein schon daran erkennen, dass Paulus hier betont, dass es sich um ein lebendiges Opfer handelt. Um eine quicklebendige Hingabe, nicht um irgendein zerstörerisches Zeug. Aber trotzdem ist uns dieses Bild des Opfers natürlich irgendwie noch fremd. Und die Frage ist, wo ist die Verbindung? Und ich denke, die Verbindung liegt darin, dass wir, glaube ich, fast alle die Tendenz in uns selber kennen, uns für irgendetwas oder irgendjemanden aufzuopfern. Das ist ja durchaus eine Formulierung, die wir auch im Deutschen haben, dass wir uns manchmal für bestimmte Dinge oder auch für bestimmte Personen aufopfern. Und was wir damit meinen, ist, dass wir mit vollem Einsatz und voller Energie uns in etwas hineingeben. Manchmal auch mit zu viel Energie und über unsere Grenze hinaus. Neulich ist mir ein Artikel begegnet, in dem es genau um dieses Aufopfern ging. Voller Einsatz und manchmal auch darüber hinaus. Da hieß es, Heutzutage gibt es die verbreitete Überzeugung in der Tech-Branche, dass man leiden und beinahe dabei draufgehen muss, um Erfolg zu haben. Dass man leiden und beinahe dabei draufgehen muss, um Erfolg zu haben. Ein Aufopfern für das eigene Business, für das eigene Ziel, für die eigene Familie, für die eigene Karriere, was auch immer es ist. Ich denke, wir alle kennen das, dass wir uns einer Sache hingeben. Dass wir uns einer Sache quasi zum Opfer fast machen. Und vielleicht ist sogar eine Sehnsucht in uns drin, etwas zu finden, für das wir uns aufopfern und voll einsetzen können. Und jetzt ist, wie gesagt, wichtig zu sehen, dass Paulus hier zu etwas Besonderem, man könnte fast sagen, Einmaligem aufruft. Nämlich seine Aufforderung ist eine Einladung zu einer Hingabe, zu einem Opfer, bei dem man nicht vor die Hunde geht. Und bei dem man nicht halbtot und ausgebrannt zurückbleibt. Sondern er lädt uns eben zu einem lebendigen Opfer ein. Zu einem sich einsetzen, bei dem man quick lebendig bleibt, voller Leben. Und sogar noch mehr Leben bekommt. Er lädt zur Hingabe an Gott ein. Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, vor allen anderen Verpflichtungen, die wir in unserem Leben haben. Eine Hingabe, die nicht auspowert, so sein Versprechen, übrigens auch bei Jesus an vielen Stellen, eine Hingabe, die nicht auspowert, sondern die Lebendigkeit schenkt. Stellt sich die Frage, wie geht diese Hingabe, dieses sich Gott zur Verfügung stellen? Das Interessante ist, Paulus meint es ja nicht nur in Bezug auf unsere Haltung. Er schreibt nicht, dass wir unsere Herzen Gott zur Verfügung stellen sollen. Das gibt es auch manchmal im Neuen Testament, sondern er schreibt, dass wir unsere Körper Gott zur Verfügung stellen sollen. Also unsere Arme, unsere Beine, unser Brain, unser Mund, all diese Dinge. Es geht hier in dieser Ermahnung also um ganz praktische Kapazitäten. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht es praktisch, meinen Körper ihm hingeben? Und Gott sei Dank sagt uns Paulus direkt in diesem Text etwas Konkretes dazu, nämlich ab Vers 6. Da wird einfach erklärt, dass wenn du eine bestimmte Fähigkeit von Gott geschenkt bekommen hast, dann sollst du sie nutzen. Eigentlich super einfach. Und dann führt es Paulus noch ein bisschen aus. Er schreibt, wir haben entsprechend der Gnade unterschiedliche Gaben erhalten. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe praktisch zu helfen, dann soll er helfen. Wer zum Lehren berufen ist, der soll lehren. Wer zum Ermutigen und Ermahnen berufen ist, der ermutige und ermahne. Wer andere materiell unterstützen kann, tue es ohne Hintergedanken. Wer leiten kann, soll es mit Fleiß tun. Wer gut darin ist, sich um Leute in Not zu kümmern, der tue es freudig. Also das ist sozusagen die unmittelbare Erklärung dazu, was es bedeutet, meinen Körper als lebendiges Opfer zur Verfügung zu stellen. Dass ich meine besonderen Fähigkeiten kenne und sie nutze. Dass ich sie nutze, um Gutes zu tun, um mit Gott und in seinem Sinne etwas daraus zu machen. Und das bringt uns natürlich auf diese ganz direkte Frage, kennst du eigentlich deine Fähigkeiten? Weißt du, worin du besonders gut bist? Wir haben hier ja so ein paar Beispiele in dieser Liste, aber die Liste ist ja nicht vollständig, sondern sie ist nur exemplarisch. Deshalb die Frage, was sind deine Fähigkeiten? Was sind deine Fähigkeiten? Bist du zum Beispiel gut im Ermutigen oder im Leiten, wie es hier heißt, oder in praktischer Hilfe? Bist du gut im Zuhören oder im Leute weiterbringen durch Mentoring oder Coaching? Bist du fähig im Bereich der Musik oder im Bereich der Technik? Bist du fähig im Blick auf Ästhetik und Design? Bist du introvertiert und sensibel und damit super wertvoll, um Dinge zu sehen und in der Tiefe wahrzunehmen, die andere in ihrer Art ganz leicht übersehen? Bist du organisatorisch stark? Fällt es dir leicht zu planen und Leute zusammenzubringen? Oder kannst du gut mit Kindern oder älteren Menschen umgehen? Was sind deine Fähigkeiten? Und denk jetzt bitte nicht, dass du keine Fähigkeiten hast oder nicht genug nicht gut genug wärst. Paulus sagt, wir haben entsprechend der Gnade unterschiedliche Gaben erhalten. Paulus sagt nicht, manche haben entsprechend der Gnade Gaben erhalten, sondern er sagt wir, also alle. Wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und da ist auch keine Wertung drin. Paulus hat in dieser Liste keine Wertung. Also hör einfach mal auf, dich ständig zu vergleichen. Oder hör auf zu denken, du seist besonders wichtig, weil du eine bestimmte, vielleicht gern gesehene oder öffentlichkeitswirksame Fähigkeit in diese Welt einbringst. Es geht bei deinen Fähigkeiten nämlich gar nicht so sehr um dich, darum, dass du den Applaus bekommst und dich damit richtig und wichtig fühlst. Ja, denk an die Grundlage, die Barmherzigkeit Gottes. Du hast bereits Applaus und bist wichtig und richtig. Nein, im Licht der Barmherzigkeit Gottes sind dir deine Fähigkeiten nicht für dich gegeben, nicht in erster Linie, sondern für die anderen. Und ich habe mich gefragt, wie würde diese Welt aussehen, wenn wir anfangen würden, unsere Fähigkeiten nicht nur für uns selbst und für die Vermehrung unseres Reichtums einzusetzen, sondern sie ganz bewusst in den Dienst Gottes und in den Dienst unseres Nächsten zu stellen. Wie würde unsere Welt aussehen? Und was hat Gemeinde in dem ganzen Kontext zu suchen? Kirche ist der Ort, wo wir anfangen können, uns darin auszuprobieren. Und zu erleben, welch Reichtum und Schönheit darin steckt, wenn wir uns gegenseitig ergänzen und fördern. Paulus fordert uns dazu auf, unsere Fähigkeiten wirklich einzusetzen, sie Gott und dem Nächsten zur Verfügung zu stellen. Und da stelle ich mir vor, mit Gott einfach mal über meine Fähigkeiten zu reden. Das nicht nur beim Bewerbungsgespräch oder im Selbstgespräch zu machen, so selbstwertbestätigend, ja, das kann ich bin wer, sondern Gott wirklich einzuladen, mir Gelegenheiten zu zeigen, wo ich meine Fähigkeiten für ihn zum Einsatz bringen kann. Und ich stelle mir darunter vor, morgens immer wieder zu Gott zu sagen, Gott, mein Kalender ist jetzt super voll, ich habe eine lange To-Do-Liste mit vielen Verpflichtungen, bitte zeig mir, wo du mich heute mit meinen Fähigkeiten siehst. Vielleicht in den Aufgaben, die auf der Liste stehen, vielleicht aber auch in anderen Gelegenheiten, die sich in den Zwischenräumen ergeben, dass ich dem einen oder dem anderen mal ein gutes Wort sagen kann oder dort mal eine Brücke bauen kann, dort mal helfen kann, dass Menschen zueinander finden, dort mal noch für den einen oder anderen was auf die Beine stellen kann, was jetzt nicht nur so mich und meine Liste betrifft. Anders gesagt, im Licht der Barmherzigkeit Gottes mein Leben gestalten. Nicht nur robotermäßig meine To-Do-Listen abhaken und meine Tagesziele erreichen, sondern meinen Körper ganz bewusst Gott zur Verfügung stellen. Sensibel sein für die Freiräume, die er mir auch immer wieder schenken möchte, um meine Fähigkeiten einzusetzen für ihn und für andere. Und damit sind wir mittendrin im letzten, ganz kurzen Gedanken, die praktische Umsetzung. Und hier ist mir eine Sache wichtig. Ich möchte nicht, dass ihr heute hier rausgeht und denkt, dass das, was ich gesagt habe über diese Hingabe und über dieses Einsetzen, dass ich das als einen Aufruf gesagt habe, damit ihr alle anfangt, eine ehrenamtliche Aufgabe in der FEG Markt Schwaben zu übernehmen oder nochmal eine zusätzliche Aufgabe zu übernehmen. Alles, was ich gesagt habe, ist nicht gemeint, damit ihr euch jetzt hier in eine Liste eintragt und eure Fähigkeiten hier in irgendeiner Form oder Struktur benutzt. Klar haben wir in der Gemeinde hier auch Bedarf dafür, dass Leute Verantwortung übernehmen, keine Frage. Und sehr viele von euch tun das auch, sonst würden wir hier keinen Gottesdienst feiern und uns auch nicht in Kleingruppen organisieren. Aber ich bin überzeugt, dass Paulus damals diesen Text nicht geschrieben hat, weil er offene Stellen in der römischen Kirche füllen wollte. Da gab es nicht unbedingt ein Mitarbeiterproblem. Sondern worum es ihm hier geht, ist eine Vision für einen lebendigen Organismus. Eine Vision für ein lebendiges Netzwerk von Menschen, das reinreicht bis in unsere Familienstrukturen, bis in unsere Jobs, bis in unsere Freizeit. Ein Netzwerk, in dem Menschen mit diesem Mindset und mit dieser Haltung leben, sich zur Verfügung zu stellen und ihre Fähigkeiten zu gebrauchen. Sich in diesen ganzen Strukturen und Bereichen und Beziehungen, in denen wir uns befinden, sich Gott zur Verfügung zu stellen, sich anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass es einen unheimlichen Unterschied machen kann für die Wirkung, die wir in unserer Umgebung hinein haben. Dass dadurch wirklich eine ganz positive Grundstimmung hineinkommen kann in die Situation, in denen wir uns befinden. Und damit können wir auch vielleicht ein bisschen mehr rauskommen aus unserem Tunnelblick, in dem wir oft leben. Aus unserem Tunnelblick auf unseren eigenen Horizont. Rauskommen aus diesem robotergleichen Alltagsleben, wo einfach die Performance zählt und das jetzt machen und bam und hoffentlich habe ich alles geschafft. Wo ich wegkomme davon und hinkomme zum Blick Gottes. Wie er mich sieht, wie er mein Umfeld sieht, wie er das Leben sieht. Je mehr wir dahin kommen, desto mehr werden wir erleben, dass ein wunderbares, aktives, hilfsbereites, auf Jesus ausgerichtetes, liebevolles Netzwerk entstehen kann. Ein Netzwerk, in dem Menschen mit den unterschiedlichsten Herkünften, mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten und auch mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten gerne Teil davon sind. Das war die Vision von Paulus. Das war die Vision, die die ersten Gemeinden gelebt haben. Deswegen, angesichts der unerschütterlichen Barmherzigkeit Gottes, ermahne ich euch, dass ihr eure Körper und Fähigkeiten Gott und seinen Absichten zur Verfügung stellt, als ein quicklebendiges Opfer, was ihm gefällt. Lassen wir uns wieder neu von seiner Barmherzigkeit aktivieren. Amen.